Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre Erfahrungen und Tipps.
Om Namah Shivaya. Herzlich willkommen, Jochen. Heute sprechen wir mit Jochen Kowalski, der bei Yoga Vidya seit 10 Jahren die Vipassana-Meditationen unterrichtet. Und Jochen, magst du 2, 3 Sätze zu dir sagen und wer du bist, was du machst? Noch ein bisschen genauer als ich jetzt in dem einen Satz.
Also ich bin der Jochen, ich wohne in Ostfriesland und mache seit über 30 Jahren Vipassana-Meditation und gibt seit 10 Jahren, wie du schon gesagt hast, bei Yoga Vidya auch Seminare, Vipassana-Seminare, buddhistische Meditation. Und ja, bin jetzt gerade 71 Jahre geworden und bin verheiratet und sitze hier mit meiner Frau und meinen Tieren zusammen.
Toll. Was für Tiere hast du?
Eine Katze, die ist 13 Jahre, und ein Hund, ein Weibchen, das ist 7 Jahre. Und ja, die sind auch sehr meditativ.
Ich weiß. Und wie war dein Weg zur Meditation? Wie bist du zur Meditation gekommen?
Ja, also von der Zeit her bin ich 1989, war ich in Thailand und bin da eigentlich so mit der buddhistischen Meditation in Berührung gekommen, mit eigentlich über die Leute, weil die sehr ruhig wirken, sehr freundlich, sehr, ja, manchmal so merkte man, dass sie auch eine Beziehung haben zu den Energien, auch ganz normale Menschen. Oder manchmal sah man irgendjemanden sitzen und ich wusste nicht, was er machte, weil ich wusste ja noch nicht, dass das Meditation ist. Und dann haben wir nachgefragt und so weiter. Aber begonnen hat es eigentlich viel früher, schon so durch Erlebnisse. Zum Beispiel waren wir in Neuseeland in der Natur, die sehr beeindruckend waren. Das war 88 oder 86 auch in Portugal, die Verbindung mit Tieren, mit anderen Menschen, die ein bisschen spirituell auch waren und so weiter. Und in Thailand, ja, das war ganz interessant, da waren wir mal mit einer Gruppe unterwegs und da war ein Engländer und der setzte sich abends immer irgendwo hin. Und dann habe ich ihn mal gefragt, was setzt du dich denn da immer hin, was machst du da eigentlich? Ja, ich meditiere. Und dann hat er so ein bisschen seinen Werdegang, er wäre so ein Haudegen gewesen, Seefahrer gewesen, Matrose, und er hätte dann in Thailand, war ja ein Land gewesen und hätte eigentlich so das, was ich gerade auch gesagt habe, diese Menschen, diese Gelassenheit und Ruhe und Ausstrahlung. Und dann hätte er sich eben jetzt ein Jahr freigenommen und studierte dann auch die Lehren. Ja, das hatte mich dann beeindruckt, dass ich, als ich dann nach Hause kam, also meine Frau und ich, damals war sie noch nicht meine Frau, und dass wir uns erkundigt haben beim Freund, der auch in Thailand war, ob es irgendwie Meditationsmöglichkeiten in Deutschland gibt. Und dann hat er uns einen Lehrer genannt. Das ist ja der Wolfgang. Das ist auch nicht so anstrengend. Der macht morgens eine Stunde und abends eine Stunde. Und das ist vielleicht ein Yoga. Und da kann man auch spazieren gehen. Und das ist doch eine längere Geschichte, weil wir haben uns da angemeldet für 4 Tage. Und hatten eingepackt Badezeug, Saunazeug.
Jochen, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Der Ton, der wird so verzerrt. Ich glaube, du musst relativ nah an dem Mikrofon bleiben.
Okay. Also wir hatten Freizeitvergnügungen eingepackt. Mhm. Und kamen dann da an. Und es war ein Meditationsseminarhaus, auch ein buddhistisches.
Ja.
Und erfuhren dann, dass es auch morgens um 5 Uhr losging und wir überhaupt keine Zeit für Freizeit hatten. Da habe ich dann sehr auf meinen Freund Peter geschimpft, der uns das so nahegelegt hatte. Aber es war wirklich wirklich wichtig, auch so anzufangen, dass auch direkt, so wie es wegen meiner in Thailand oder vor allen Dingen auch in Burma ganz streng ist, wenn man da Meditation sich da anmeldet oder teilnehmen will in den Klöstern. Und das war Eine sehr intensive Erfahrung, eben mit der Überraschung, dass es überhaupt sowas so von morgens 5 bis abends um 10 gab, mit natürlich Unterbrechung, Essen und sowas, Karma-Yoga und aber es war schon sehr intensiv und schweigend. Und wir hatten erstmal so ein bisschen daran zu knacken.
Welches Jahr waren das? Also welches Jahr, wir schreiben das Jahr 1900?
Das war dann 1990.
1990.
89 im Dezember, Januar 89, 90 in Thailand. Und haben dann einen Kurs gesucht. Und das war im November 1990.
Also und da muss man ja schon dazu sagen, das weiß ich aus meiner eigenen Yoga-Historie, dass in den 80ern und 90er Jahren Yoga und Meditation lange nicht der Mainstream, also so im Mainstream angekommen war, wie das heute integriert ist. Damals war man ja eigentlich schon so ein bisschen so ein verrückter Esoteriker, wenn man meditiert hat oder Yoga gemacht hat. Man muss man mal auch anerkennen, das ist schon wesentlich pionierhafter als heute, mit Meditation anzufangen. Es war einfach überhaupt nicht verbreitet.
Ja, das ist richtig. Aber es hatte uns eben so gepasst. Und tatsächlich, ich habe damals in einer großen Bildungseinrichtung gearbeitet. Also ich bin Pädagoge vom Beruf. Und da war das schon, dass wir uns da zurückgehalten haben, was wir da eigentlich machen. Und Meditation war fast noch ein fremder Begriff. Ne? Ja, was heißt das denn? Ja. Ich habe das nur ganz Vertrauten im Team auch, habe ich das überhaupt erzählt? Ne? Wir sitzen da so rum. Und das stimmt schon. Das war damals noch eine Sensation. Und ich bin aber auch über diesen Kurs, weil dieser Wolfgang auch Yoga machte, dann überhaupt auch echt zum Yoga gekommen. Also ich hatte vorher noch gar nicht, außer dass ich katholisch erzogen wurde, was vielleicht sehr wohl was damit zu tun hat, auch in diese Richtung gehen. Und das ging dann weiter, dass wir erstmal so einmal, höchstens zweimal im Jahr ein intensives Seminar besuchten. Und was ich doch sehr schnell schon gemerkt habe, dass ich war auch im Betriebsrat, dass ich so eine auch innere Ruhe bekam, auch im Betriebsrat, wenn es heikel wurde mit dem Arbeitgeber, dass ich so ruhig blieb, aber auch merkte, wo es so interessant wurde, wo man aufpassen musste, dass der einen reinigt, sag ich mal so. Wobei das alles noch ganz gut ging. Und da hatte ich auch das Gefühl, das müssen Wirkungen von Vipassana Meditation sein. Ne? Diese Ruhe und was ja typisch ist oder was einfach eine Wirkung ja auch von Meditation ist, halt die Gleichmut, die Gelassenheit. Also das merkte ich dann schon. Und habe dann Ende der 90er, 89, habe ich meinen Meditationslehrer gefragt, ob er bei mir hier in Ostfriesland, wir haben also eine Scheune dabei, haben den Raum auch ausgebaut, ob er da auch Privatkurse anbieten würde, und das hat er dann gemacht. Und da haben wir dann auch bis zu 5 Wochen Retreats gemacht, teilweise zu viert, aber auch mit bis zu 12 Leuten, die haben dann im Garten gezeltet und so, und parallel eben auch noch wo andere. Und mein Werdegang war dann so, dass ich tatsächlich 99 mit meinem Arbeitgeber einen Auflösungsvertrag gemacht habe, der so ganz günstig war, weil ich habe noch ein Jahr Gehalt bekommen und konnte in dem Jahr Seminare planen und so weiter. Das ist dann immer mehr geworden. Also in die Richtung ging ja auch Meditation, Yoga-Kurse zu geben.
Also du bist sozusagen, kann man sagen, du bist eigentlich ein Meditationspionier in Deutschland?
Würde ich ja, das weiß ich. Ja. Jochen lacht. Ja, ich lache, weil ich würde mich nicht so bezeichnen, aber es ist von außen betrachtet, ist es vielleicht so, ja klar.
Wie sieht denn heute deine Meditationspraxis aus?
Oh, unterschiedlich. Ich bin ungefähr 4 Monate im Jahr in Frankreich. Und auf einem Campingplatz, da haben wir einen Wohnwagen stehen, und da hat sich im letzten Jahr, vielleicht auch wegen Corona, tatsächlich entwickelt, dass wir eine Gruppe haben, meistens so 3 Abende in der Woche, zu Hause meditiere ich auch und ich habe 3 Yoga-Gruppen, da mache ich mit denen auch, aber nur ganz kurze.
Ich meinte schon deine private, deine persönliche, deine individuelle, also nicht vom Unterrichten her, sondern ach, wie sieht deine eigene Praxis aus?
Das ist ganz unterschiedlich und auch auf unterschiedliche Weise. Also die Sitzmeditation, ja, mache ich vielleicht so 2 Stunden in der Woche. Wenn ich draußen bin, mache ich meine Meditation im Grunde bei Tätigkeiten oder wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, achtsam zu sein. Also Meditation ist ja für mich ja einfach gegenwärtig zu sein. Das heißt immer wieder Atembetrachtung und über die Atembetrachtung dann auch in der Gegenwart zu sein. Es gibt ja, den ich auch sehr mag, den vietnamesischen Mönch Thich Nhat Hanh, der ja leider vor 3 Jahren, glaube ich, einen Schlaganfall gekriegt hat, inzwischen in Vietnam ist, der macht ja Gehmeditation, also ganz viel im Gehen auch. Und habe ich auch mal hier in Deutschland ihn selber erlebt und das ist ja ganz interessant. Oder er hat in seinem Slum Village in Frankreich wird ab und zu ein Gong geschlagen. So, das habe ich mir auch, oder wir uns auch hier so eigen gemacht, einfach mal mitten in irgendeiner Tätigkeit innezuhalten und gegenwärtig zu sein. Und wenn es nur eine Minute ist. So, und das sind so mehr meine Übungen. Ansonsten habe ich so ein ganz normales Leben hier auf dem Land. Und ja, mit den Nachbarn, ja, die feiern auch mal, da bin ich dann auch bei. Die wissen aber inzwischen, dass wir so ein paar andere Sachen machen, die sie natürlich auch inzwischen kennen. Also wir haben im Leben hier mit unseren Leuten auch ja auch meditative Begegnungen oder ja, wie man das. Ja, oder wenn Besuch kommt, dann sitzen wir auch mal am Wochenende mehr, weil das oft Menschen sind. Es waren noch die letzten 2 Wochen, wir hatten hier ein Vipassana-Seminar vom 31. Oktober bis 5. November. Und danach war noch eine Freundin hier, die auch sehr spirituell ist. Und dann ergibt sich das. Ja, wir sagen jetzt nicht, wir sagen schon morgen früh 7 Uhr oder heute Abend 8 Uhr, jetzt 2 Stunden. Alles klar. Ja, und dann sagen wir mal, diese regelmäßige Praxis ist sehr gut, vor allen Dingen, wenn man anfängt, die ersten Jahre vielleicht. Aber wenn du dann die Meditation im Alltag hast,
ja,
meditierst du eigentlich immer, weil du immer versuchst, in der Gegenwart zu sein. Und das ist halt so, in der Gegenwart, wenn du die Atmung beobachtest, bist du gegenwärtig. In der Gegenwart ist alles gut.
Ja. Das ist natürlich toll. Also zum einen ist es natürlich schon ein sehr fortgeschrittenes Stadium, verbindet man sofort mit was Negativem, aber also schon sehr weit entwickelt in der eigenen Meditationspraxis, wenn man sie wirklich immer mehr den Alltag durchdringen lassen kann. Und so wie du beschreibst, bist du ja auch eigentlich in einem Umfeld von Meditierenden, wo man dann eben auch gemeinsame Meditationspraxis im Rahmen eines Besuchs hat. Das ist natürlich toll und ich finde auch toll, dass du das A, lebst, B, ansprichst, weil das oft verbindet man einfach nur die gekreuzte Haltung, Sitzhaltung und das Alleinsein, ja, damit, aber dass man eben gleichgesinnte Freunde hat und gemeinsam en passant im Fluss des Lebens dann eben auch Meditationssessions zusammen macht, finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Ergänzung zu den Inhalten der Interviews, die wir bisher hatten. Du hast es vorher schon angesprochen, in Bezug mit, du hast gesagt, Gleichmut, aber wie würdest du beschreiben, dass sich deine Meditationspraxis in dein Leben übersetzt oder übersetzt hat?
Ja, erstmal ganz vielfältig. Ich habe erwähnt, dass ich da mit Tieren zusammen wohne, ja, und ich sehr oft meinen Tieren ganz nahe bin, bis hin dazu, also wir sagen immer, unser Hund ist so schlau, aber ich glaube, es hat schon was mit der Verbindung zu tun, genau in dem Augenblick da zu sein und manchmal denken, also meine Frau auch, die meditiert ja auch mit mir seit 1990, was natürlich sehr schön ist, dass man ja so fast das Gefühl eins hat, eins zu werden mit den Tieren oder in dem Augenblick, wenn man mit Menschen zusammen ist oder auch wenn wir Fernsehen bezahlt. Also es ist vielfältig. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin da oder dort geduldiger geworden. Dieses, was ich vorhin sagte am Anfang, diese Erfahrung mit dem Betriebsrat oder so, aber das kann tatsächlich mehr ins tägliche Leben über, aber das darf man sich jetzt nicht auch so vorstellen, der Jochen regt sich gar nicht mehr auf. Natürlich, wenn es eine Situation gibt, die mich betrifft, also als Mensch betrifft, kann ich mich auch aufregen, aber es ist nicht jemand da böse oder ne, wenn es eine Person ist oder ein Tier, aber in der Situation muss man, wenn man hier im täglichen Leben steht, auch sich aufregen. Und dieser gelassenere Zustand, der entsteht ja erst nach Jahren, also der war mir vielleicht nach 10 Jahren mal so, ja, dass ich das dann da auch entwickelte im Alltag. Und dafür, das wollte ich dann doch nochmal sagen, dafür muss man erstmal ganz diszipliniert auch sitzen. Ja, und die Bestand der Meditation fangen eigentlich erst bei 30 Minuten an. Das heißt, wir hatten Meditation, wir haben Nachtsitzungen gemacht, ja, also den ganzen Tag meditieren, mit Essen zwischendurch, aber dann die ganze Nacht auch noch, 3 Stunden geschlafen und dann wieder angefangen und das so mehrmals im Jahr, so, ja, so auch schon 10 Jahre hintereinander in den 2000er Jahren, ne? Und das waren dann schon natürlich ganz intensive Erfahrungen auch, aber es ist immer so eine Sache über, ja, es jede und jeder auch selber erleben, also sich hinsetzen und meditieren. Weißt du, es gibt viele Bücher darüber, auch über Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Wir machen alle auch andere, allein schon beim Sitzen mal zu spüren, mir ist heiß oder kalt oder was, dem einen ist immer warm oder, ja, die muss man natürlich selber machen. Aber gerne, also das, was ich jetzt so erzählt, ist auch nicht von heute auf morgen. Ne? Das hat eine, ja, jetzt heißt lange Entwicklung.
Ja, gut, dass du das noch erwähnt hast. Bis man es übersetzen kann und bis es sich in den Alltag übersetzt, läuft eigentlich erstmal sehr viel Klärungsarbeit, wo ja am Anfang in der Stille dann auch die ungelösten Thematiken, Emotionen kann man eigentlich auch sagen, hochkommen und verdaut werden wollen und befriedet werden wollen, bis es dann weitergeht. Hast du in deiner Meditationspraxis auch Meditationserlebnisse gehabt, die quasi über, also so, die dich selber beeindruckt haben oder geprägt haben oder dann dich eben auch durch so eine tiefere oder höhere oder wie immer man es nennen will, Erfahrung auch motiviert haben, also einen Motivationsschub dann nochmal gegeben haben?
Ja, natürlich. Ich will jetzt nicht Erlebnisse erzählen, aber sagen wir mal, meine innere Einstellung, als wir uns angemeldet hatten zum ersten Kurs, war ja erstmal, mal ein bisschen gucken und eben in die Sauna gehen und spazieren gehen, aber das war ja dann nicht. Und ganz merkwürdig, es war sofort so, ich war meistens schon in diesem Meditationsraum 10 Minuten, bevor er anfing, obwohl mir alles wehtat. Also jetzt drücke ich mich mal freundlich aus, der Popo tat weh, sonst würde ich sagen, der Arsch. Und die Knie taten weh und der Rücken tat weh und es tat überhaupt alles weh. Und trotzdem war ich zur nächsten Meditation schon wieder vorm Raum, konnte es kaum abwarten. Und das war natürlich eine Sache, die, wo ich ja auch selber, was machst du denn da, ne? Und das ist halt so die erste Erfahrung gewesen, da zieht mich was hin. Und es kann natürlich auch Menschen geben, die ganz schnell Erlebnisse haben. Kann ich sagen, dass ich jetzt in der Meditation in den ersten Jahren Erlebnisse hatte, außerdem, dass ich einfach merkte, da ist ein Schmerz, ich beobachte den, ich analysiere den nicht, interpretiere den nicht und auf einmal ist er weg. Mhm. Oder ein Gedanke ist auf einmal weg. So, das waren eher so die, sag ich mal, einfachen Erlebnisse. Und ich bin so ein bisschen vorsichtig damit, über Erlebnisse zu richten, weil ich auch da denke, jede und jeder hat die eigenen Erlebnisse und man muss sich einfach hinsetzen und gucken. Und das kann schnell passieren und es kann auch 20 Jahre dauern. Was ich mehr gemerkt habe, war, dass durch das Sitzen, also ich hatte natürlich auch schöne Meditationserlebnisse, aber durch dieses Sitzen, dass es im Alltag reinkommt, dass ich da Erlebnisse hatte. Dass ich natürlich auch in der Meditation selber natürlich Erlebnisse hatte, ja, einfach glücklich zu sein oder so, aber dass ich das eher in den Alltag reingebracht hat oder ja, im Alltag reinkam einfach, ohne dass ich was dafür getan habe. Ja, ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber da passierte so etwas, ja, Anfang, Ende der 90er, Anfang 2000, dass ich, wie soll ich das sagen, also gutes Verhältnis und da war auf einmal auch sowas so vom Herzen. Da fing ich auf einmal an, ihr einfach einen Blumenstrauß zu kaufen, wenn ich zu ihr hinging, habe das gar nicht reflektiert und habe irgendwann gedacht, oh ja, da muss ich was verändert haben. Oh, mehr Alltagssachen.
Der Zugang zum Herzen wird freigeräumt, könnte man eigentlich sagen. Und dann fließt eben auch mehr diese Herzensenergie oder Herzenswärme, weil man mehr berührt, also weil man die Berührung des anderen klarer spürt oder auf irgendeiner Ebene mehr Bewusstsein darüber hat, was man sonst vielleicht so als gegeben hinnimmt oder vielleicht auch übersieht. Oder eine Mischung von beiden.
Ja. Ja. Das ist so. Ja. Und ja, Herzen, also auch für einen selber, nicht nur für andere.
Ja, ja.
Das merkst du natürlich, dass dir selber auf einmal das Herz aufgeht.
Ja.
Dass, als wenn die, oder dass die Energien auch nach außen gehen, natürlich. Mhm. Und ich habe dann auch parallel noch eine Shiatsu-Ausbildung gemacht, wo du ja auch Energien abgibst, ja. Und habe auch Qigong-Kurse gegeben, was alles ja damit zu tun hat. Und dann auch als Yoga-Lehrer, Prana, die ja einfach die Energien, die es gibt, auch da zu erkennen. Und das auch natürlich durch diese buddhistische Meditation, betone ich mal extra buddhistisch, weil sie eben eine ist, ohne irgendwie Rituale, also kommt auch auf die Richtung an, sagen wir mal burmesisch so, ohne große Rituale, dass man einfach nur sich hinsetzt, Atembeobachtung, wie der Buddha es so gelehrt hat, ne? Atem beobachten und alles zulassen und vorbeigehen lassen.
Also weil du gerade da bist, entschuldige, ich würde gerne noch darauf eingehen, nun bist du ja eben auch ein Yogi und kennst jetzt eben die buddhistische Art zu meditieren und die yogische Art zu meditieren. Und ich glaube, das wäre für die Zuschauer total interessant, wenn du quasi das, was gleich ist und wo sich's unterscheidet, nochmal rausstellen könntest. Also wie meditieren die Yogis und was machen die Buddhisten, wenn sie meditieren? Wie unterscheidet sich das?
Ja, einmal habe ich schon gesagt, durch die Zeit, also in der Vipassana-Meditation wird schon etwas länger, wobei ich auch nicht Menschen, die zum Beispiel zu Seminaren kommen, abschrecken möchte, dass wir also so mit 40 Minuten an und dann auch mal 50 und dann biete ich auch mal an, wenn wir so eine Sequenz haben, morgens zum Beispiel 40 Minuten sitzen, 10 Minuten Gehmeditation, 40 Minuten sitzen, dann sage ich so am letzten, vorletzten Tag schon mal, ja, und wer möchte, bleibt einfach mal sitzen und macht mal 90 Minuten. Und das versuchen dann auch welche. Ne? Aber ja, was ich auch gut finde, in Institutionen gebe ich eigentlich nur bei Yoga Vidya die Passana. Was schon ungewöhnlich ist, weil Yoga Vidya ist ein sehr lebhaftes Haus, gut, die letzten 2 Jahre durch Corona nicht ganz so, aber davor. Und es ist eine besondere Herausforderung, gerade so mitten im Leben zu meditieren, zu schweigen, zu beobachten, ohne zu bewerten. Und da sehe ich, also wenn man meditiert, Yoga macht oder auch Qigong oder andere Dinge, dann sind die mehr gleich, als dass es da Unterschiede gibt. Wenn ich zum Beispiel eine Yoga-Übung mache, da muss ich sehr achtsam sein, um die Grenzen des Körpers zu akzeptieren. Auch mal nicht so weit zu gehen wie mein Nebenmann oder Nebenfrau, die eben gelenkiger sind. Ja? Daher kommt ja die Gelassenheit. Hm. Und der große Unterschied ist, nein, großer Unterschied überhaupt nicht, falsch gesagt. Ein Unterschied drückt sich halt schon in den beiden Wörtern aus. Durch Yoga entsteht mehr Gelassenheit und durch Vipassana mehr Gleichmut. Und beides zusammen ist doch wunderbar. Also ich würde da gar nicht das eine oder das andere höher bewerten wollen oder so.
Wie würdest du von der Definition her Gelassenheit und Gleichmut, das klingt ja jetzt erstmal relativ ähnlich, aber wie würdest du die Begriffe voneinander abgrenzen?
Ja, da hast du mich jetzt schön erwischt.
Naja, es liegt ja in der Wortwurzel Gelassenheit ist eben Dinge lassen können und Gleichmut ist eigentlich ein Gleichbleiben in einer Gefasstheit. Oder ich weiß nicht, wie ich das umschreiben würde, aber deswegen habe ich
da passen sie auch zusammen, ne? Da passen sie auch zusammen mit der Gelassenheit und eigentlich auch Mut, gelassen zu bleiben. Also gleich, ne? Und der Mut, der da drin steht, beim Vipassana, eben wenn ich sitze, die Dinge weiter zuzulassen. Und im Yoga, bei der Gelassenheit, auch eine Asana, eine Stellung auch vielleicht aufzulösen, weil ich merke, so, das lasse ich mal los, das geht mir zu weit. Und da finde ich das immer inzwischen auch, wenn ich bei Yoga Vidya selber an einem Yoga-Kurs teilnehmen, also beziehungsweise zweimal am Tag gibt es ja da Yoga, also mal teilnehmen, finde ich es sehr gut, und das vielleicht inzwischen auch, ich meine, das war schon in den 90er Jahren anders, dass auch betont wird, auch nur so weit zu gehen, wie jeder da kann, Unterschiede angeboten werden, für Menschen, die nicht so beweglich sind und für Rücken und dies und jenes. Und das da kommen sich dann in der Meditation, also Yoga, ein Pfeiler des Yoga ist ja die Meditation, eine von den Asanas Patanjali, da kommen die sich schon zusammen auch, ja, wie Asana und Meditation an sich, ne? Wie gesagt, ist es halt im Satsang zum Beispiel nicht zu kurz, aber es ist kurz, ne? Und im, ja. Das ist dann eben länger. Also da ist schon der große Unterschied. Und also wir haben
vielleicht auch... Entschuldige.
In den intensiven Kursen haben wir dann morgens zum Beispiel von 5 bis 8 gesessen. Also 3 Stunden mit jeweils 10 Minuten Gehmeditation. Und da ist dann natürlich der Unterschied. Also da kenne ich jetzt nicht so Yoga-Häuser, die 3 Stunden Meditation anbieten. Sei denn, speziell Meditationsseminare, die ich jetzt auch passen habe.
Hättest du denn für Leute, die sagen, hey, ich meditiere schon, Tipps oder auch für Leute, die komplett anfangen zu meditieren, Dinge, Ratschläge, die du teilen könntest oder was du denen mit auf den Weg geben könntest?
Auf jeden Fall keine Erwartungen haben, regelmäßig anfangen ist schon gut, besser jeden Tag morgens 10 Minuten als einmal im Monat eine Stunde. Mhm. Ja, aber das dann auch mal, wenn man sich daran gewöhnt hat, man auch mal länger sitzt, also bis zu 60 Minuten sollte man dann tun. Aber das auch nicht erzwingen. Beobachten auch, was geht. Und wenn man dabei bleiben will, und durch die Erfahrungen dann, was auch mit einem passiert und mit den Gefühlen auch, dann dabei bleiben und dann natürlich auf jeden Fall auch Seminare besuchen mit einem Lehrer, wo man dann auch mal nachfragen kann. Aber erstmal zum Beginn, also das sollte auch schon ruhig mehrere Wochen oder Monate sein oder auch mal ein Jahr regeln. Mhm. Wenn es nur einmal in der Woche eine halbe Stunde ist, aber diese Regelmäßigkeit.
Ne? Ja. Ja. Die, ja, damit es nicht untergeht eigentlich, so als Hilfs-, eine Struktur bauen, auf die man sich dann zurück...
Weil das habe ich nicht gemacht, aus eigener Erfahrung, weil das habe ich nicht gemacht am Anfang. Mhm. Ich habe dann einen Wochenkurse besucht und dann wieder nichts gemacht. Mhm. Und dann fängst du jedes Mal neu an.
Ja, ja, es wirft einen sehr zurück.
Und dann tut wieder alles weh, wie beim ersten Mal. Während wenn man jetzt jeden Tag mal 5 Minuten, 10 Minuten sitzt, gewöhnt sich der Körper besser dran. Ich hatte bei den Abständen, wo ich dann dazwischen nichts gemacht hatte, habe ich dann den ersten Tag oder so beim Sitzen wieder, ach, alles tut weh und warum mache ich das überhaupt und so. Und durch die Regelmäßigkeit weiß man mehr, warum man es macht.
Das ist eigentlich so, was die Schmerzen anbelangt, ein bisschen wie Gitarre spielen. Wenn du regelmäßig spielst, kriegst du eine Hornhaut an den Fingerspitzen. Wenn du dann aber wieder aufhörst für 1-2 Monate, dann ist wieder alles ganz weich und du musst wieder durch diesen Schmerz gehen. So ein bisschen ähnlich.
Ja, ich verstehe dich gut, weil ich auch immer Rhythmusgitarre auch in Bands gespielt habe. Und es ist so, im Augenblick spiele ich weniger und dann, ja, wenn man dann die Gitarre wieder hat, genau, wunderbares Beispiel. Spielst du selber Gitarre?
Ja. Ja, und zwar auf die Art, dass ich immer wieder durch diesen Schmerz gehen muss.
Genau, das ist ein wunderbarer Vergleich. Sehr schön.
Gibt es denn jetzt von dem Themenkomplex, wir haben jetzt schon viel abgedeckt und du hast tolle Sachen gesagt, finde ich. Gibt es denn irgendein Gebiet oder irgendwelche Fragen, die ich nicht gestellt habe oder etwas, was du dem Ganzen gerne hinzufügen würdest? Fragen, die ich nicht gestellt habe, aber hätte stellen sollen?
Ja, einfach nach der Gegenwart. Die Gegenwart, also auch wenn es vielleicht den Rahmen jetzt sprengt, aber jetzt gucke ich gerade, meine Katze war draußen und sie springt immer auf die Fensterbank, wenn sie wieder rein will. Und da sitzt sie jetzt und guckt hier rein. Also einfach versuchen, immer wieder, ja, du hast nicht gefragt nach dem Nirvana und
doch,
nach Erleuchtung.
Du hattest eine Chance, du hattest eine Nirvana-Chance und die war nach deinen Meditationserfahrungen, da wäre die Lücke gewesen. Ja,
nee, was ich dazu eben sagen wollte, man sollte nicht danach streben, nach Nirvana-Erleuchtung, sondern einfach danach immer mehr. Nirvana ist für mich die Fähigkeit, überall zu jeder Zeit im Hier und Jetzt zu sein. Kein Ort, kein... Was ich gerne auch sage in den Kursen dann, ja, nicht am Anfang, sonst gehen die Leute gleich nach Hause. Wir sind im Grunde in der Meditation auf einem weglosen Weg. Wenn wir uns hinsetzen, wissen wir nicht, wo es lang geht. Und auch noch zu einem ziellosen Ziel. Wir haben ein Ziel, wir müssen uns das auch vornehmen, vielleicht, aber wir müssen es wieder loslassen. Weil vielleicht ist das Ziel ganz woanders. Oder ein ganz anderes.
Na, für mich ist die Definition von Gelassenheit, ich hätte dem noch hinzugefügt, also zu jedem Augenblick in der Gegenwart sein und mit allem verbunden sein. Also die Dualität überwinden hört sich so großartig an, aber einfach dadurch auch grenzenlos werden, dass man in die Verbindung, also mit allem verbunden ist. Ja, und dann gibt es eben, dann löst sich Weg und alles Mögliche, das löst sich dann auf, weil es einfach von Sein, alles Sein ist. Hm. Ich fand es auch sehr schön, muss ich sagen. Ich fand es auch sehr schön, wie du Gelassenheit erklärt hast, weil für mich, ich hatte unterbewusst, ohne da jemals drüber nachzudenken, immer das Gefühl, Gelassenheit bedeutet, dass ich alle Dinge quasi hinnehmen kann und gleichmütig bleibe, aber dass in Gelassenheit eigentlich auch die Freiheit ist, Dinge loszulassen, finde ich eine wunderschöne, wunderschöne Ergänzung.
Ja. Und das wiederum ist mutig. Man braucht viel Kraft, um eine Übung durchzustehen, durchzuhalten, aber man braucht viel Mut, um sie loszulassen, wenn sie unangenehm wird. Und da treffen sich Yoga und Vipassana. Beim Vipassana entsteht halt gleich Mut. Und im Yoga Gelassenheit. Aber es ist auch mutig, etwas zu lassen.
Ja, oder der Mut wird dann abgelöst in dem Moment, wo es zu einer inneren Freiheit wird.
Natürlich.
Und die innere Freiheit wiederum wird, das ist vielleicht echt auch noch eine gute Ergänzung, weil Yoga und Meditation, aber Yoga letztendlich ist Meditation, aber reden wir mal nur von Meditation, eigentlich genau das nährt, weil sie die Illusion der Abhängigkeit vom Außen immer mehr auflöst. Und dadurch kann man selbst mehr Freiheit, innere Freiheit gewinnen. Weil auf bewusster und unbewusster Ebene das nicht das Wissen, sondern die Erfahrung genährt wird, dass alles in einem ist oder genug ist. Und dadurch löst es Abhängigkeiten auf und die führen dann zu dieser inneren Freiheit.
Wenn wir das sogar aktuell nehmen oder auch die letzten anderthalb Jahre, sind die äußeren Zwänge, die jetzt gemacht wurden, niemanden treffen, zu Hause bleiben, was weiß ich, dann nur äußere Zwänge, wenn ich innerlich frei bin, so frei.
Der Yogi hat ja quasi darauf gewartet. Oder nicht darauf gewartet, aber der Yogi hat darauf hin trainiert oder hin praktiziert, dass er sagen kann, wunderbar, Leute, hier fängt mein Sadhana Intensive an. Oder hier ist mein Weg und nicht meine Chance, meine Praxis weiter nach innen zu bringen.
Und gleichzeitig muss ich natürlich, ich habe mit außen zu tun. Ich bin doppelt geimpft und kriege nächste Woche meine dritte, hoffentlich. Ja, also ne, die innere Freiheit ist ja auch die Freiheit, selbst wenn man sagen würde, ich weiß nicht, was da mit mir passiert mit solchen Impfstoffen, wenn ich jetzt schon das Thema anrichte, bin ich innerlich frei, auch da mich zu schützen. Die innere Freiheit ist, oder dieses ist auch wichtig für eine äußere Freiheit dann, dass ich weiter mit Menschen meditieren kann, Yoga machen kann und so weiter.
Ja, und weil vielleicht auch irgendwo das Wissen da ist, dass man selbst die, sagen wir mal im terrestrischen Hinblick, die ultimative Instanz ist.
Wer jetzt?
Das eigene Sein, also wie man die Dinge von außen, das eigene Sein.
Ja, natürlich.
Also ich finde, das lädt ja schon zu einer weiteren, tieferen philosophischen Betrachtung ein. Du bist ein sehr interessanter Gesprächspartner. Insofern würde ich gerne, müssten wir uns nochmal überlegen, aber ich würde gerne die Einladung aussprechen für eine weitergehende, tiefere philosophische Diskussion oder ein Gespräch über die Wirkung der Meditation. Aber für heute würde ich mal sagen, tausend Dank, dass du dein Wissen geteilt hast, dir Zeit für uns genommen hast. Ich hoffe, dass es viele Leute inspirieren konnte. Wenn jemand sagt, toller Mann, ich möchte mit dem Vipassana machen, wo findet man dich? Oder Frau?
Ja, im Yoga Vidya Veranstaltungskalender.
Und wo finden die Leute den?
Yoga Vidya. www.yogavidya.de.
Genau, ich glaube, es ist Yoga-Vidya, oder ist es ein Wort?
Ah, ja. www.yoga-vidya.de.
Genau, und Vidya schreibt man V-I-D-Y-A. Vidya, Sanskrit für Wissen. Genau, yoga-vidya.de.
Man kann auch vielleicht googeln, Jochen Kowalski, Yoga Vidya oder Vipassana.
Okay.
Aber das ist die sichere Adresse, weil ich gebe eben private Kurse mit Leuten, die ich schon 20 Jahre kenne, oder auch, da kommen natürlich auch neue dazu. Aber Seminare, ich bin jetzt seit 6 Jahren quasi Rentner. Und seitdem habe ich andere Seminare langsam zurückgefahren. Also im Grunde gebe ich jetzt solche Seminare nur noch bei Yoga Vidya oder zu Hause. Und da kann man mich gerne kennenlernen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch geht. Ich habe ein Seminar vom, glaube ich, 12. bis 17. Dezember und eins zwischen Weihnachten und Neujahr in Bad Meinberg. Ich fürchte, dass die nicht vor Ort stattfinden können.
Relativ unwahrscheinlich, sagen wir mal. Wenn man sich so das Geschehen jetzt die paar Wochen vorher anschaut.
Hm. Oder, vielleicht werden die online gebracht. Das ist bei Meditation natürlich so ein bisschen schwieriger, das auch online zu machen, weil ich sitze ja nur und sage nichts. Aber trotzdem werde ich auch gucken, ob Yoga Vidya das mit mir auch online macht. Und da muss man noch kontaktieren.
Und da wird im Online-Sinne ist es trotzdem immer noch effizient, da es einen Rahmen gibt und eine geteilte Erfahrung ist, die einen auch trägt und umarmt.
Ja, eine wunderbare Rückmeldung war halt, ich hatte letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr das gemacht. Und eine Frau sagte, ich hätte dieses Seminar nicht machen können, wenn es nicht online gewesen wäre, weil es ist so, dass ich immer da meine Eltern besuche. Und so konnte ich sagen, so, ich habe jetzt mein Online-Seminar, ich gehe mal eben, ich hätte nicht zu dir kommen können, um da Persönlichkeit zu nehmen.
Hm. Ja, es erschließen sich wieder neue Möglichkeiten. Jochen, ja. Om Namah Shivaya, vielen Dank. Es war sehr interessant, mit dir zu sprechen. Also hab's genossen. Und
ja, vielen Dank.
Danke dir auch.
Das war Meditation Talks des Center of Excellence for Meditation des Yoga Vidya e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de.